Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Zur Wissenschaft im Gespräch. Ein Thema, zwei Perspektiven. Heute steht ein einziger Begriff im Zentrum der Sendung. Nachhaltigkeit. Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Alles soll nachhaltiger werden. Unsere Wissenschaft, unsere Wirtschaft, unsere Bildung, unsere Freizeitaktivitäten. Doch was heißt das für den Einzelnen und wie weckt man die Lust am nachhaltigen Handeln? Darüber diskutieren jetzt der Trendforscher Stefan Siegrist vom Think Tank Wire und der Umweltwissenschaftler René Schwarzenbach von der ETH Zürich. Geleitet wird das Gespräch von Christian Heuss.
Der Begriff Nachhaltigkeit flutscht uns fast selbstverständlich über die Lippen und dennoch bleibt er eigentlich sehr abstrakt. Ich würde gerne in dieses Gespräch einsteigen, René Schwarzenbach. Was verstehen Sie ganz kurz unter dem Begriff Nachhaltigkeit?
Ja, ich will jetzt da nicht den Brundtland-Report zitieren, sondern man könnte vielleicht ein anderes Wort brauchen. Das ist zukunftsfähig zu sein und das gilt im Kleinen, aber auch im Großen, global. Es gibt klassischerweise Beispiele, die einem das ein bisschen aufzeigen, was Nachhaltigkeit ist. Das Wasserthema ist so eines. In den alten Kulturen hat das Wasser den Göttern gehört und wer gefrevelt hat am Wasser oder das Wasser so genutzt hat, dass es eben ein Problem gibt nachher, der wurde von den Göttern bestraft. Leider sind uns die Götter abhanden gekommen in der Zwischenzeit. Das andere ist vielleicht auch ein klassisches Thema, der Wald.
Reden wir über diese Beispiele gleich. Stefan Siegrist, Zukunftsfähigkeit, hat René Schwarzenbach gesagt. In erster Linie würde man ja den Begriff Nachhaltigkeit mit ökologischem Bewusstsein vielleicht auch assoziieren. Mit was assoziieren Sie den Begriff Nachhaltigkeit?
Ja, das ökologische Bewusstsein hat natürlich eine ganz wichtige Rolle gespielt in der Evolution des Begriffs und ich würde sagen, es ist auch heute noch einer der wesentlichen Kernelemente, wenn man in der Öffentlichkeit über Nachhaltigkeit spricht. Und wie Herr Schwarzenbach gesagt hat, eben der Begriff definiert sich letztendlich breiter, eben über diese Zukunftsfähigkeit und das heißt letztendlich, dass es eben auch um soziale, auch um ökonomische Aspekte geht und letztendlich um sicherzustellen, dass wir als Gesellschaft langfristig existieren können. Und da ist gleichzeitig auch die Herausforderung, weil auch Zukunftsfähigkeit ist ein weiteres sehr breit abgestütztes Wort. Es geht natürlich in der Folge darum, genau dieses mit konkreten Inhalten zu füllen.
Füllen wir das gleich mit konkreten Inhalten. René Schwarzenbach, Sie haben angetönt, Wasser, Wald als klassische Beispiele, wo eben die Nachhaltigkeit vielleicht abhanden gekommen ist. Wald ist ein Beispiel eben 200-300 Jahre alt.
Ich meine, wenn man schaut, war ja die Idee, dass man nur so viel Holz aus dem Wald herausholt, wie wieder nachwächst. Das ist vielleicht ein bisschen trivial. Ich denke, heute, wenn wir schauen, was weltweit passiert mit den Abholzungen der Regenwälder, ein Beispiel, das ja ganz andere Auswirkungen hat, nämlich auch auf den Klimawandel, ist die Dimension einfach viel größer geworden. Ich denke, wir reden heute von globalen Dimensionen. Sie haben vorher, Herr Siegrist, Gesellschaft gesagt, es geht eigentlich ganz schlicht um die Menschheit. Schlussendlich. Und es kann ja nicht sein, dass man, wenn man immer mehr Leute auf dieser Welt hat, dass man nicht irgendwann mal global eine Strategie entwickelt, wie dieser Planet mit diesen vielen Menschen überleben soll. Ich dramatisiere jetzt das ein bisschen, aber ich glaube, schlussendlich geht es um das. Und da geht es einerseits wirklich um eine globale Politik, wie sie zum Beispiel an den Klimagipfeln eben ein bisschen harzig in Angriff genommen. Es gibt auch Wasserkongresse und so weiter und so fort. Und andererseits geht es bis in auf jeden Einzelnen, der sich eben so verhalten sollte, dass er zu dieser Nachhaltigkeit oder sie beiträgt.
Das Beispiel Holzwirtschaft ist ja insofern vielleicht interessant und Sie sagen, das ist ein triviales Beispiel, dass man da eine Fläche bewirtschaftet und eben weiß, dass man nicht das maximal auf Profit machen kann, sondern dass man eben schauen muss, dass dieser Wald sich regeneriert, weil er als System letztlich nur funktioniert. Lässt sich dieses Beispiel auch auf andere Gebiete übertragen, Stefan Siegel?
Ja, ich glaube, man kann schon nochmal zurückkommen zur eigentlichen Definition, die ja eigentlich besagt, man muss die heutigen Ressourcen so nutzen, dass sie auch langfristig späteren Generationen zur Verfügung steht. Und das lässt sich natürlich auf andere Bereiche übertragen. Ganz ein einfaches Beispiel, das man bei sich selbst auch anwenden kann, beispielsweise bei der Frage eines gesunden Lebensstils. Wenn ich mich sehr fetthaltig ernähre, wenn ich wenig Sport treibe, wenn ich Dinge tue, die zwar meinen kurzfristigen Profit in die Höhe treiben, meinen Lebensgenuss, aber nicht berücksichtige, was die Grenzen langfristig sind, dann ist das nicht ein nachhaltiges Verhalten. Und es ging in diesem konkreten Beispiel darum, eben meine persönlichen Ressourcen als Mensch so einzusetzen, dass ich eben langfristig eine hohe Gesundheit haben könnte.
Ich höre aus dem raus, dass das Nachhaltigkeitsproblem etwas damit zu tun hat, dass wir irgendwie als Menschheit, Sie haben vorher den Begriff lanciert, das Maß verloren haben. Woher kommt das?
Ja, also ich denke, ein Teil der Menschheit hat das Maß verloren, oder? Nicht alle. Und ich denke, das hat vielleicht etwas damit zu tun, dass wir der Konsum, also, und wir können das Stichwort, wir kommen von einem Buzzword ins andere, oder? Das Konsumverhalten dieser ersten Welt, wenn man die so nennen will, dass die vielleicht ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Und dass es so wie ein Teufelskreis ist, oder? Dass man eigentlich, wenn man mit vielen Leuten redet, ist es denen eigentlich ganz klar, dass das nicht geht. Dass jeder so viele Ressourcen, so viel Energie braucht. Das ist ein anderes Thema. Wir können irgendeine Größe nehmen. Es hängt alles zusammen. Das ist vielleicht dann noch ein anderes Thema, das wir anschneiden sollten. Ich denke, dass da eine Veränderung stattfinden muss, das ist eigentlich allen klar. Die Frage ist nur, wie kommen wir dorthin? Weil gleichzeitig haben wir auf dieser Welt, in sogenannten Schwellenländern oder in den Drittweltländern, haben wir natürlich Leute, die haben mit gutem Recht, ich denke, es ist ein Menschenrecht, dass man gesund und nicht in Armut und nicht hungernd und so, dass man so einen Lebensstandard haben kann.
Ist Konsum, Konsumgesellschaft und Nachhaltigkeit ein Widerspruch? Stefan Siegel?
Nicht zwingend. Ich glaube, ich möchte mal zurückkommen auf die Frage, die Sie anfangs gestellt haben. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wenn man diese Mechanismen verändern will, dass man auch von realistischen Ausgangslagen ausgeht. Ganz konkret, wenn wir uns als Individuum ins Zentrum stellen, der Mensch an sich als Einzelmensch ist per se so gepolt, ich bin kein Psychologe, aber ich glaube, das kann man schon so sagen, dass man tendenziell relativ kurzfristig schaut, dass die Konsequenzen seines eigenen Handelns überschaubar sind und man entsprechend auch nur in diesem kleinen Rahmen entsprechend Rückmeldungen bekommt, ob das jetzt richtig oder schlecht war. Das ist ein gewisser Egoismus, würde ich sagen, ist die Grundkomponente, von der wir ausgehen müssen. Wir werden den Menschen auch in den nächsten 100 Jahren nicht komplett umpolen können. Und vor diesem Hintergrund gilt es natürlich eben, über Anreizsysteme nachzudenken, die es eben erlauben werden, und jetzt kommen wir zum Beispiel Konsum, eben den Konsum, der auch in den nächsten Jahren weiter wachsen wird, gerade wenn wir auf die Schwellenländer schauen, gerade wenn wir in Betracht ziehen, dass dort eine neue Generation heranwachsen mit wesentlich mehr Geld, die auch eben Fleisch konsumieren wollen, die mobil sein wollen, dann geht es eben darum, nachzudenken, wie wir diese Bedürfnisse anders steuern können. Und da kommen eine Vielzahl von Anreizmechanismen zum Zug. Neben dem Individuellen, und das ist, glaube ich, aber auch wichtig, gibt es dann eine Reihe von gesellschaftlichen Werten und Normen, die eben auch dazu führen, dass wir als Gesellschaft auch vielfach kurzfristig denken. Zum einen ist das eine zunehmende Spezialisierung, die ist notwendig, weil die Welt komplexer wird, aber eben je spezialisierter wir werden als Einzelmenschen in Unternehmen, auch in der Ausbildung, desto schwieriger wird es, den Blick aufs Ganze zu behalten können. Und da steht neben dem Individuum quasi ein zweiter wichtiger Punkt an, wo es darum geht, gesellschaftliche Werte und eben auch Anreizsysteme neu zu definieren.
Also Sie sagen, Anreizsysteme sind notwendig, um letztlich dieses Konsumbedürfnis, diese Konsumgesellschaft steuern zu können.
Absolut, absolut. Wir werden als Individuen auch weiterhin, der Einzelne möchte ein schönes Auto fahren, er möchte einen großen Motor haben, weil es eben gesellschaftlich anerkannt ist, weil er dadurch einen hohen Status erhält. Und solange diese Werte so gepolt sind, wird sich das auch entsprechend nicht ändern. Und deshalb ist es natürlich auch schwierig, langfristig diese Prozesse in Gang zu bringen. Und es braucht halt hier eben Initiativen, natürlich in der Bildung, aus der Politik, in den Unternehmen, in der Wissenschaft. Also es braucht gesamtgesellschaftlich Ansätze, um diese Verhaltensänderungen in neue Wege zu leiten.
René Schwarz. Ja, ich bin eigentlich sehr einverstanden. Ja. Es muss schick sein, etwas zu tun, das zukunftsfähig macht. Hier kommt vielleicht noch ein anderes Stichwort. Sie haben es so fast einmal angetönt. Ich würde jetzt mal das Wort Einsicht brauchen. Also wenn jemand eine Einsicht haben muss oder soll, dass es eben gut ist, wenn man in diese Richtung geht, heißt das auch, dass man informiert sein muss. Und hier orte ich eigentlich auch noch ein Defizit in unserer Gesellschaft oder vielleicht auch in anderen Gesellschaften. Und ich werfe wieder ein Passwort in die Runde, das ist ganzheitliches Denken. Also, dass man irgendwo mal sieht, dass wenn man das tut, dass da etwas passiert nachher und dass diese Konsequenzen hat und so weiter. Und ich denke, es geht wirklich auch darum, dass nicht nur die Leute in unserer Gesellschaft in einer Demokratie, aber auch die Politiker und die Entscheidungsträger in der Wirtschaft, dass die ganzheitlich denken.
Aber bei diesem Stichwort ganzheitlichen Denken sind wir da nicht letztlich wieder in der Waldsituation, wo man eben einen kleinen Kreislauf gekannt hat. Heute ist die Welt komplizierter geworden und damit eben auch die Möglichkeit, diese Kreisläufe irgendwie zu überblicken und dieses ganzheitliche Denken irgendwie entwickeln zu können.
Das Problem ist, dass man an ökologischen Beispielen das relativ gut zeigen kann. Aber es wurde ja vorher von Herrn Sigrist zu Recht gesagt, es geht ja nicht nur um Ökologie, es geht auch um Ökonomie. Es geht um die Entwicklung der ganzen Gesellschaft, also des ganzen Bereichs. Und hier ist die Frage ja, wie kann man den Leuten, wo immer das jetzt sind, ob es jetzt Entscheidungsträger sind oder Leute sind, die wählen, wie kann man die Leute so informieren, dass sie die Komplexität dieses Systems einigermaßen erfassen. Sie müssen ja nicht im Detail alles verstehen, aber die wichtigsten Punkte. Für mich ist ganz interessant im Moment die Klimadiskussion. Es ist für mich erstaunlich und ich will jetzt nicht irgendwie arrogant sein oder so etwas, es ist für mich erstaunlich, mit wie wenig Wissen wichtige Leute in diesem Staat Aussagen machen, die wissenschaftlich gesehen nicht Hand und Fuß haben. Ich meine, wenn eine Klimaforschergemeinschaft weltweit, und die Schweiz hat Spitzenforschung da, sagt, passt mal auf, da passiert etwas, dass man dann einfach hinsteht und sagt, das stimmt alles nicht. Das ist für mich nicht verständlich. Und hier orte ich einen Nachholbedarf, und ich denke, hier hat die Wissenschaft vielleicht versagt, indem sie zu wenig gut solche Zusammenhänge in die Gesellschaft hinein kommuniziert. Ich glaube, da kann man die Wissenschaft nicht an den Pranger stellen, aber man kann sagen, da kann einiges verbessert werden.
Ich würde über die Rolle der Wissenschaft gerade nachher noch sprechen. Vielleicht zuerst die Frage oder den Ball zurück zu Stefan Sigrist. Die Welt ist komplexer geworden, vielleicht zu komplex auch, dass sie Politiker verstehen können. Sie machen unter anderem in Ihrem Buch jetzt den Versuch, eigentlich das herunterzubrechen. Mhm. Wie erklärt man einem Menschen unsere komplex gewordene Welt?
Das ist die Komplexität, das Problem der Komplexität selbst. Sie ist als Ganzes nicht erfassbar. Und der Ansatz, den wir gewählt haben in unserem Buch, ist natürlich einerseits die großen Zusammenhänge aufzuzeigen, welche Dimensionen überhaupt alle in die Nachhaltigkeit reinspielen. Also eben, das beginnt beim Häuserbauen, das beginnt beim Krankheitenheilen und geht eben bis in den Konsum oder in die Mobilität. Und gleichzeitig aber eben das am Ende dann eben runterzubrechen auf Erfahrungsebenen, wo es für den Einzelnen auch direkt nachvollziehbar und spürbar ist. Ein konkretes Beispiel, die Zusammenhänge des Klimawandels zu erklären, ist meiner Sicht fast ein Ding der Unmöglichkeit. Aber man kann eben einzelne kleine Zusammenhänge durchaus erklären und aufzeigen. Wenn ich beispielsweise Fleisch esse, dann trage ich dazu bei, dass mehr Klimagase ausgestoßen werden, weil die Viehzucht beispielsweise zu den größten Emittenten von Methangas gehört. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt quasi neben dem Bildungsbereich eine andere Kategorie von Maßnahmen nehmen, ist es natürlich wichtig, dass auch Marktmechanismen spielen, wenn Sie so wollen, die eben gesamtheitlich das Ganze anschauen. Konkret würde das heißen, dass beispielsweise Fleisch einen höheren Preis erhalten müsste, weil es eben langfristig diese Grenzen durchbricht. Also es braucht Beispiele im Kleinen, die dann eben auch entsprechend gelebt werden können.
Ich möchte noch ganz schnell auf etwas, das vorher angeklungen ist, sagen. Und das ist die Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft. Ich glaube, um was es geht, ist um Formen zu finden. Wie kann man komplexe Themen so darstellen, dass sie verstanden werden in dieser Gesellschaft? Aber das andere, und das ist viel wichtiger, denke ich, ist, dass Wissenschaftler als Personen präsent sind in der Gesellschaft, dass sie immer wieder auftreten, dass sie, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass sie Vertrauen in die Wissenschaft schaffen. Irgendwo ist für mich in den letzten Jahren das Vertrauen in die Wissenschaft verloren gegangen. Und das muss zurückgewonnen werden. Das ist das eine. Und ich denke auch, dass unsere jungen Leute, also die Kinder und der junge Nachwuchs, vermehrt wieder für Wissenschaft begeistert werden muss.
Was heißt das praktisch in der Ausbildung von Studierenden, die heute an der ETH studieren? Dieser Gedanke, dass ein Wissenschaftler nicht nur im Labor seine Experimente machen soll, sondern sich eben auch der Gesellschaft stellen soll, den Fragen der Gesellschaft stellen soll. Wie bekommt man das in Fleisch und Blut?
Das schafft man mit der Kultur, wie studiert wird.
Ja, also ich bin komplett einverstanden. Ich glaube, es ist aber eben ganz wichtig, dass man eben auch ganz konkrete Anreizsysteme schafft, einerseits für Professoren, dass sie eben auch nicht nur über die Anzahl von Publikationen incentiviert und letztendlich bezahlt werden, sondern eben auch für die Qualität der Ausbildung. Und dass eben, da kommen wir dann zu den Studierenden oder den Doktorierenden, dass es eben Systeme entwickelt werden, dass man dazu angehalten wird, sich breitere Gedanken zu machen als nur in einem spezifischen Fachgebiet. Wenn die Karriere nur möglich ist, wenn man sich immer weiter spezialisiert und für andere, alle anderen Qualifikationen keine Art von Wertschätzung da ist im Berufsleben, dann wird das niemand machen. Die Leute denken da relativ rational und ökonomisch, das ist völlig klar. Also es braucht gesellschaftlich und strukturtechnisch in der Ausbildung andere Ansätze.
Also, vielleicht sollte ich da noch etwas dazu sagen. Ich denke, und jetzt konzentriere ich mich mal auf die Umwelt-Naturwissenschaften, die liegen wir jetzt halt am nächsten. Wir haben bis jetzt 1500 Abgänger und Abgänger etwa. Und wir haben vorletztes Jahr mal untersucht, machen die eigentlich einen Unterschied in den Firmen, in Bezug auf Nachhaltigkeit in den Firmen. Und das Resultat war ganz interessanterweise, das ist positiv, oder, dass je höher sie in den Firmen aufgestiegen sind, desto mehr sorgen sie dafür, dass die in diesen Firmen der Nachhaltigkeitsgedanke verbreitet wird. Das ist mal der erste Punkt. Ich denke auch, dass diese Ausbildung, in der Systeme im Vordergrund stehen, also Systemdenken im Vordergrund stehen, auch Umweltökonomie, auch neben der Ökologie, eben Ökonomie und Recht, dass das dazu führt, dass immer mehr Firmen sehr gern solche Leute anstellen. Und schließlich, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass solche Studiengänge Leute anziehen aus den Mittelschulen, die das auch suchen, diese Breite. Von dort her gesehen ist neben den Fachausbildungen, die es auch braucht, also es wird niemand sagen, dass es das nicht braucht, hat sich das als Erfolg herausgestellt. Vielleicht noch etwas zu dieser Wertschätzung. Ich denke, wir müssen zwei Sachen hier unterscheiden. Ich glaube, dass Studienabgänger, die nach einem Master in die Wirtschaft gehen oder in die Gesellschaft gehen, dass dort das unheimlich geschätzt wird. Natürlich, wenn die Leute diese Interface-Erfahrung zur Gesellschaft mitbringen. Im akademischen Bereich ist das Problem, oder? Dass jemand, der eine akademische Karriere machen möchte, dass der oder die, und da gibt's viele junge Leute, die möchten das gerne machen, sich in inter- und transdisziplinäre Forschung begeben, es eben viel schwieriger haben. Weil erstens die Beurteilung dieser Leute viel schwieriger ist, weil es nicht klar nach den Prinzipien der Naturwissenschaften jetzt zum Beispiel oder der Ökonomie oder was weiß ich, wenn man an diesen Interface-Gebieten ist, hat man es einfach viel schwieriger, weil man viel weniger belohnt wird. Alle anderen Disziplinen haben in der Zwischenzeit Bühnen gebaut, wo man Karrieren machen kann im akademischen Bereich. Hier ist Nachholbedarf. Und ich denke, hier müssen Spitzenuniversitäten, wie es zum Beispiel die ETH Zürich ist, auch das ihrige dazu beitragen.
Sie hören Wissenschaft im Gespräch auf DRS2 und DRS4 News. Heute mit einem Gespräch zu einem simplen Begriff der Nachhaltigkeit. Bei mir sind Stefan Siegrist vom Think Tank Wire und der ETH Umwelt-Naturwissenschaftler René Schwarzenbach. Reden wir im letzten Teil dieses Gesprächs über einige ganz konkrete Thesen. Wir haben gehört, das Individuum ist angesprochen, letztlich in seinem nächsten Umfeld Verantwortung zu übernehmen für sein eigenes Handeln. Ich glaube, das kann man in einem komplexen Umfeld. Und Sie, Stefan Siegrist, haben einige Thesen in Ihrem Buch aufgeworfen für eine nachhaltige Welt. Zum Beispiel sagen Sie, tauschen Sie doch Ihren Sportwagen gegen eine Wasserquelle, man wird Sie beneiden, nicht heute, aber bald. Ein neues Statusbewusstsein. Was meinen Sie damit?
Ja, es geht im Wesentlichen darum, dass wir eben im Laufe der Analyse in unserem Buch zur Erkenntnis gelangt sind, dass es eben ganz viele Bereiche in der Wirtschaft, in der Gesellschaft und im Umfeld eines Individuums gibt, wo eben keine Rückkopplung vorhanden ist. Also zu dem, was ich heute mache, zu den Konsequenzen von morgen oder zu den Konsequenzen, die mein Handeln in einem anderen Bereich hat, dass da eben keine Verbindung besteht. Und wir haben dann eben uns auf Basis von ganz vielen Einzelmaßnahmen, die wir entwickelt haben, versucht, Leitlinien herauszukristallisieren, also die auch gesellschaftlich tragfähig dann sind. Und da sind eben diese 10 Thesen herausgekommen. Eine ganz wichtige ist eben, wie Sie erwähnt haben, Status. Es ist beispielsweise eine Möglichkeit, eben den Menschen zu verbieten, einen Geländewagen zu fahren, der relativ viel Benzin verbraucht. Eine andere, aber möglicherweise eben sehr viel effizientere, wäre es eben, das Statusbewusstsein, die gesellschaftlichen Werte in die Richtung zu verändern, dass es sich gar nicht mehr schickt, dass es nicht mehr cool ist, entsprechend mit 12 Liter durch die Straßen zu fahren, sondern eben mit 3-4 Liter.
Warum soll ich eine Wasserquelle kaufen?
Und eine Wasserquelle sollen Sie deshalb kaufen, ist natürlich pointiert formuliert, weil letztendlich Wasser eines der ganz knappen Güter ist. In der Schweiz ist uns das noch nicht so ganz bewusst, die aber eben langfristig an Wert gewinnen wird. Und möglicherweise werden eben die Leute in Zukunft Status haben, die eben beispielsweise ganz einfache Dinge besitzen, wie ein Stück Land mit einer Wasserquelle drauf und eben nicht ein großes, schweres Auto.
René Schwarzenbach, haben Sie Ihre...
Ja, ich weiß nicht, ob so viele Wasserquellen...
Haben Sie Ihre Wasserquelle schon gekauft?
Nein, aber ich fahre auch praktisch nicht mehr Auto, aber das ist eine andere. Aber ich esse ab und zu noch Fleisch. Also man muss jetzt nicht hingehen und den Leuten alles verbieten und ihnen das Leben vermiesen. Das wäre ja sicher eine falsche Haltung. Aber ich denke schon, und da bin ich sehr einverstanden, dass man gewisse Sachen müssen in werden. Oder? Und diese Sachen, die in werden müssen, so haben nicht etwas mit einem exzessiven Konsum zu tun. Also das, denke ich, das sollte man irgendwo jetzt ganz pauschal gesagt mal hinkriegen. Ich glaube auch, dass man, und jetzt töne ich dann altväterisch, oder? Ich bin zu einer Zeit aufgewachsen, in der Konsum, als ich ein Junge war, gar kein Thema war, sondern dort hat man miteinander gespielt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, das in Ihrem Buch da im Domino angesprochen wird. Spielen wir doch ein bisschen mehr miteinander, oder? Es gibt Spiele, die einem so nebenbei auch lernen, was es heißt, nachhaltig zu agieren. Also im persönlichen Bereich oder auch als Information. Und. Also es gibt wahrscheinlich viele Möglichkeiten. Und hier müsste man eigentlich innovativ werden. Und ich denke auch, dass hier auch wieder, mit dem kann man auch wieder Geld verdienen. Wenn schlussendlich, und das sieht, glaube ich, jeder, mit Verboten oder was weiß ich, kommen wir nirgends hin. Sondern es muss eine langsame Evolution in dieser Gesellschaft stattfinden, die in eine Richtung geht, die nachhaltiger oder zukunftsträchtiger ist. Oder?
Zu diesen Innovationen, sagen Sie, Stefan Siegers, gehört auch, dass man mehr Empathie teilt, empathisches Gefühle teilt miteinander. Mhm.
Eine Grundlage dieser eben stärkeren Fragmentierung oder auch der fehlenden Rückkopplung ist natürlich die zunehmende Individualisierung der Gesellschaft und zusammen mit ökonomischen Tendenzen, dass jeder halt wirklich für sich stärker schaut und ihn eigentlich sich weniger interessiert für das, was der andere macht. Und traditionelle, nenne ich es mal, Grundlagen, eben wie Empathie gegenüber Mitmenschen, sind natürlich eine wichtige Grundlage, um auch Verständnis aufzubringen für den Gesundheitszustand eines anderen Menschen, vielleicht den wirtschaftlichen Zustand, in dem er steckt. Aber es geht über die Einzelmenschen hinaus, es geht auch, denke ich jetzt mal, wenn wir die politische Dimension anschauen, darum eben vermehrt wieder auch Verständnis aufzubringen, Kompromissfähigkeit zu entwickeln in der politischen Diskussion.
All diese Dinge tönen ja wahnsinnig gut. Weitere Thesen, die Sie aufwerfen, man solle ungehorsamer sein, man solle mit mehr Leidenschaft agieren, sich auch wieder auf Traditionen berufen, sind alles schöne Werte, aber was braucht es, dass das mehr ist als irgendwelche Sonntagsreden?
Es braucht den Mut von Leuten, die in der Verantwortung stehen, Dinge umzusetzen. Und das sind zum einen Menschen aus der Politik, das sind Vertreter der Wirtschaft, aber das sind eben auch wir selbst. Jeden Tag im Alltag mit noch so kleinen Handlungen haben wir die Möglichkeit, unser direktes Umfeld entsprechend zu verändern. Und ich bin einverstanden, Leidenschaft und Tradition und Spiel, das klingt im Wesentlichen ein bisschen allgemein, aber wenn man eben versucht, eben diese Klaviatur breiter zu definieren, des Handlungsspektrums, wenn es beispielsweise darum geht, eben eine Verhaltensänderung mit seinen eigenen Kindern hinzubekommen oder wenn es eben darum geht, eine Kultur im Unternehmen anders zu gestalten, dass eben die Innovationsrate erhöht wird, dann geht es eben wesentlich weiter als über das hinaus, was man bisher kennt und es braucht eben ganz viele Ansätze vom Wissen bis zum Spielen bis zur Empathie.
René Schwarzenbach.
Ja, also alle die Begriffe, die Sie vorher aufgezählt haben, ich meine, man kann das vielleicht zusammenfassen unter dem Begriff, wir sollten wieder Demokratie leben, oder? Und nicht Demokratie delegieren an irgendwelche Leute, die uns sagen, was gut ist und was nicht gut ist. Und das führt natürlich dazu, jetzt schlage ich wieder einen Boden, es ist halt so, dass eine Gesellschaft besser informiert ist oder sich mehr mit wirklich wichtigen Themen auseinandersetzt. Und wenn wir noch von politischen Prozess sprechen, es ist für mich natürlich schon manchmal ein bisschen hart, ich sage es jetzt mal so, und ich nehme jetzt mal die Klimadiskussion oder ich kann andere Diskussionen nehmen, zu sehen, dass es eigentlich gar nicht mehr um die Sache geht, sondern dass es nur um einen politischen Hickhack geht. Und die Polarisierung in der Politik ist, glaube ich, das größte Gift in Bezug auf Nachhaltigkeit. Denn in einer Demokratie, und seien wir froh, dass wir so eine Demokratie haben, geht es darum, Sie haben es gerade vorher gesagt, schlaue Lösungen zu finden. Anderer Punkt vielleicht noch, ich denke, wir müssen noch vermehrt in den Schulen einsetzen, bei den jungen Leuten, und dort hineingehen, um nicht Hirnwäsche zu machen oder irgendetwas, dass ihr müsst jetzt gute Menschen werden oder was weiß ich, sondern einfach mit ganz verschiedenen Aktionen, da können Spiele sein, das können irgendeine Information sein, auf der Ebene, auf der Stufe, auf der die Kinder jetzt sind, mit den Lehrern zusammen eben eine Generation so zu informieren, dass sie ein bisschen mehr die Demokratie lebt in Zukunft. Jetzt ein pathetisches, großes Wort, aber ich denke, dort müssen wir ja hin, jetzt wenn wir mal die Schweiz anschauen. Und ein letzter Punkt ist für mich, und das ist auch immer noch interessant, ist, wenn nicht in der Schweiz oder wenn nicht die Schweiz, wer denn kann mit den Randbedingungen, die die Schweiz hat, politisch, ökonomisch, was weiß ich, wer denn kann nicht eine Vorreiterrolle haben? Ob wir jetzt über die 2000-Watt-Gesellschaft oder 3000-Watt-Gesellschaft oder was immer wir reden. Wenn es der Schweiz nicht gelingt, wem gelingt es dann? Und wir haben immer das Gefühl, wir sind so klein, das stimmt gar nicht. In dem Bereich sind wir nicht ein kleiner Player, gar keinen Einfluss haben kann.
Ich würde genau hier einen Punkt setzen nach diesem engagierten Votum. Ich danke Ihnen beiden für das interessante und engagierte Gespräch. Das war Wissenschaft im Gespräch über die Nachhaltigkeit und ihre Perspektiven. Die Gäste heute, Stefan Sigrist, Trendforscher, Gründer und Leiter des Think Tank Wire in Zürich, und René Schwarzenbach, Professor am Departement Umweltwissenschaften an der ETH Zürich und Nachhaltigkeitsbeauftragter der ETH Zürich.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.